Langsam und sicher geht's voran. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie Nehemia die Leute dazu angehalten hat, die Tore erst aufzumachen, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, und schon früh wieder zuzumachen. Auch wenn es sich aus wirtschaftlicher Sicht zum Beispiel nicht lohnt. Aber so ist es wesentlich einfacher zu sehen, wer kommt rein und wer nicht. Denn wir haben ja gelernt, die Tore sind dazu da, dass kontrolliert rein und rauskommen, rein und rauskommen kann, was rein und rauskommen soll und muss. Jetzt gibt es noch ein weiteres Problem und darum geht es heute. Ab Vers 4 sind wir jetzt, also 7 Vers 4. Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk da drin und Häuser waren noch nicht wieder gebaut. Also es war ja ein Problem bei der Mauer, oder bei Jerusalem allgemein, dass die Mauern zerstört waren und die Tore auch. Und darum war es halt ständig so, man konnte sich was aufbauen in der Stadt, aber irgendjemand kam immer wieder an und hat es eingerissen. Und das war gar nicht unbedingt die Schuld der Leute in der Stadt, sondern es war einfach bloß die Gegebenheit. Jetzt aber, wo die Häuser wieder stehen, da kann auch was rein. Also Nehemia als Bild für den Heiligen Geist kommt an und baut den Schutz wieder auf. Den Schutz des Lebens in der Stadt. Und das bisschen, was noch da ist, ist natürlich noch da. Aber es ist noch viel, viel mehr Platz. Einmal in der Gemeinde ist noch viel, viel mehr Platz. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, die Kirche ist voller Heuchler. Nein, sie ist noch nicht voll, wir haben immer noch Platz für mehr. Ein Heuchler ist jemand, der eine Maske trägt und vorgibt, er sei etwas, was er gar nicht ist. Dann ist aber auch, Gott hat so viel mehr, was er noch tun möchte in meinem Leben. In der Gemeinde. Also Gemeinde vor Ort, Gemeinde weltweit, was auch immer. Er hat so viel mehr Platz. Da kann noch viel, viel mehr rein. Und jetzt muss natürlich geguckt werden, wie gehen wir damit um? Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich die Vornehmen und die Ratsherren und das Volk versammelte, um sie aufzuzeichnen nach Geschlechtsregistern. Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die zuerst heimgekehrt waren, und fand darin geschrieben, Doppelpunkt, da kommen wir gleich hin. Interessant, es heißt ja, Gott gab mir ins Herz. Gott hat nicht direkt prophetisch zu ihm gesprochen. Wir sehen das an keiner Stelle. Also weder bei Esra, noch bei Nehemia, noch bei Esther, dass Gott direkt redet. Aber wir merken trotzdem, dass Gott handelt. Und jetzt an dieser Stelle ist es eben, mein Gott gab mir ins Herz. Ich mag sehr zwei Bibelverse in Bezug aufs Beten. Der eine hat erstmal augenscheinlich gar nichts mit dem Gebet zu tun, der andere schon. Erstmal den anderen. Daraus kann man nämlich dann sehen, warum der eine so gut ist. Also, der andere, Psalm 21, Vers 3. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Da geht es um den König. Und David betet das und macht klar, Gott gibt dem König, was der König sich wünscht. Das finden wir an anderen Stellen auch, dass Gott tatsächlich auf die Wünsche der Leute eingeht. Nicht einfach bloß auf das, was Gott partout will, sondern auf das, was die Leute wollen. Psalm 145, er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Da steht tatsächlich Begehren. Nicht, was sie brauchen, sondern Begehren. Das, was der Wunsch ist, das macht er. Jetzt ist natürlich, jetzt kommt der erste Vers, auf den ich erst eingehen wollte, Sprüche 21, Vers 1. Des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn, er lenkt es, wohin er will. Und bei beiden Versen muss man natürlich sagen, ja, gell, geht es doch um den König. Ja, haha, aber nach 1. Petrus 2 sind wir das königliche Priestergeschlecht. Wir sind Könige und Priester. Also die Könige im Alten Testament sind zwar, weil sie Könige über Israel sind, immer jeweils ein Bild für Jesus, aber auch für mich selber, die mir als Vorbild und auch als abschreckendes Beispiel dienen können. Und wenn ich mit Jesus lebe, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt, dann kann er mein Herz lenken. Ich habe tatsächlich immer noch die Möglichkeit, dagegen zu lenken. Aber ich kann bemerken, dass er mich lenkt. Und das darf ich auch ganz besonders dann wissen, wenn ich bemerke, ich will jetzt was anderes als vorher. Ich habe jetzt so viel über dieses Thema gebetet. Und dann macht Gott mir klar, ja, aber ich lenke dein Herz auch. Und jetzt darfst du darüber beten, auch wenn das so scheint, als würde es nicht mit dem zusammenpassen, was du vorher gebetet hast. Weil Gott das Herz des Königs lenkt, darum erfüllt er ihm natürlich umso lieber die Bitten des Herzens und alles Mögliche. Noch krasser bei dem übrigens, du erfüllst ihm, was sein Herz begehrt und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Das Wort bitten kann man auch mit einfordern übersetzen. Ich darf so dreist sein, bei meinem himmlischen Vater einzufordern. Warum? Weil er es mir sowieso versprochen hat. Ich darf tatsächlich ankommen wie der verlorene Sohn. Gib mir, Vater, das Erbe, das mir zusteht. Wo wir manchmal sagen würden, boah, das geht aber nicht. Ja, doch, es steht mir zu. Das Wichtige ist, dass ich dann aber nicht das Haus des Vaters verlasse mit dem Erbe, sondern da bleibe und sage, und ich darf das alles genießen. So, und jetzt sagt Nehemiah hier eben, mein Gott gab mir ins Herz. Nehemiah ist zwar kein König, zumindest nicht in dem Sinn, wie wir König definieren, aber an dem Punkt merkt man, er ist der Statthalter, er hat die Aufgabe des Königs. Zwar nicht in dem Sinne, dass er als Davids Sohn jetzt eingesetzt wäre über das Reich und dort herrscht und eigentlich auch am besten gar kein König über ihm, sondern er ist eben Statthalter des Königs von Persien in Jerusalem, aber trotzdem regiert er dort. Und darum gibt ihm Gott die Dinge ins Herz. Er lenkt sein Herz. Und dort, wo wir das zulassen, wo wir ins Wort Gottes gehen und ins Gebet, da dürfen wir merken, dass Gott auch unser Herz lenkt. Weswegen es dann auch immer wieder gut ist, dass wir tatsächlich gemeinsam unter das Wort Gottes kommen. Nicht nur im Gottesdienst, Hauskreise, Bibelabende. Dass wir da gemeinsam hinkommen und sagen, okay, begebe mich drunter, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich höre es zumindest schon mal, dass ich eingeeicht werde auf das, was Gott sagen möchte. Gott lenkt das Herz. Und wir dürfen bei sowas dann tatsächlich auch mal ganz dreist sagen, ja, ich habe jetzt kein direktes Wort, aber mein Herz geht in die Richtung. Und dann sagen, wenn ich falsch liege, dann wird Gott mich zur Not wie Jona durch den Fisch wieder zurückbringen. Ganz viele Dinge passieren nicht in unserem geistlichen Leben, weil wir sagen, oh, ich bin nicht sicher. Oh, was mache ich denn jetzt? Und stattdessen aber sagen, nein, das liegt mir jetzt auf dem Herzen. Das mache ich jetzt so. Und wenn es falsch ist, dann wird Gott mir auf die ein oder andere Art und Weise zeigen, dass es falsch war. Ganz einfach. Und doch wieder kompliziert. Denn dann muss ich Gott vertrauen. Dann muss ich darauf vertrauen, was in Psalm 37 steht, der Herr lenkt die Schritte der Gerechten. Dann muss ich darauf vertrauen, dass Gott in meinem Herzen wirkt, ohne dass ich ständig einen Laserpointer habe, wo er zeigt, da hin. Sondern, dass ich sagen kann, okay, das, was Gott mir vorlegt, das nehme ich jetzt. Und das nehme ich an. Also, schon manchmal wichtig zu gucken, ist das jetzt eher quasi ein Ismael, dass ich da doch noch versuche, die Sachen durch mein eigenes Fleisch zu erledigen. Oder ist es ein Isaak, von Gott ein Geschenk, das vorher gar nicht so wirkt. Aber dann darf ich losziehen. Und jetzt, was gibt ihm Gott ins Herz? Alle Ratsherren und Vornehmen im Volk zu versammeln und sie aufzeichnen nach Geschlechtsregistern. Geschlechtsregister, damit haben wir ein gewisses Problem. Die wirken immer so langweilig. So viele Namen. Ich meine, ihr habt es jetzt ja auch schon gehabt, wirklich gerade jetzt bei Nehemia, bei den Mauern. Ich bin durch die Namen alle durchgegangen. Man findet sehr viel darin. Wir haben es bei 1. Chronik bemerkt. Ich habe die Kapitel durchgezogen. Allein schon deswegen, weil man manchmal so kleine Goldstückchen findet, die man sonst nicht gefunden hätte. Und weil die Namen drin halt auch Bedeutung haben. Also wenn ich da bei 1. Chronik 1 bis 9 durch die Namen so durchgegangen wäre wie in, wie in Nehemia 3, vielleicht wären wir immer noch in den Kapiteln, weiß ich jetzt nicht. Daran sieht man bloß, also es steckt viel drin. Warum haben wir als Christen noch ein Problem damit? Paulus sagt zu Timotheus, meine ich, aber Paulus sagt es auf alle Fälle, man soll sich nicht mit Geschlechtsregistern rumplagen. Das hat aber noch einen anderen Sinn und Zweck. Zu Jesu Zeit und auch zur Paulus Zeit waren im Tempel Geschlechtsregister aufgeführt. Die haben wir hier. Wir haben es in 1. Chronik auch, dass das ganze Volk in Geschlechtsregister aufgezeichnet wurde. Und wir haben es später hier im Kapitel auch nochmal. Es ist wichtig, um die eigene Abstammung darzulegen. Bin ich tatsächlich aus dem Volk Israel? Stamme ich ab von Abraham, Isaak und Jakob? Und dann ist es egal, von welchen der Söhne. Außer wenn man ans Priesteramt geht oder halt Königsamt oder was auch immer. Aber gehöre ich dazu? Und zwar durch meine Geburt, durch meine Abstammung. Und Paulus sagt, das ist als Christ nicht mehr wichtig. Ja, es ist schön, wenn ich irgendwie doch mit, wenn ich plötzlich wissen kann, ich gehöre zu denen, die Nachkommen sind Abrahams. Wir hatten das diesen Sonntag im Predigttext, Lukas 13, mit der Frau, die verkrümmt war, und Jesus spricht von ihr als Abrahams Tochter. Das ist ein juristischer Begriff. In dem Sinne nämlich, Abraham hat den Segen verheißen bekommen, und wer Abrahams Kind ist, der hat den Anspruch auf den Segen. Und Jesus sagt da, diese Frau ist Abrahams Tochter und der Segen wird ihr nicht verwehrt, auch wenn es jetzt Sabbat ist. Gerade weil jetzt Sabbat ist, wird ihr der Segen nicht verwehrt. Dass Jesus sagt, gerade heute, warum nicht heute? Ich bin noch da. Jesus ist hier mitten unter uns. Warum soll er sich nicht um mein Problem kümmern, das so aussieht, als würde es sich nie ändern? Warum nicht gerade heute? Also von dem her haben Geschlechtsregister schon was. Aber nicht so, dass wir sagen müssen, ich muss partout nachweisen, dass ich von Abraham abstamme. Sondern, das sagt Paulus im Galaterbrief, wir sind durch den Glauben an Jesus Teil dieses Segens Abrahams. Jesus ist der Same, der Nachkomme, von dem Gott redet bei Abraham. Und wir sind in Jesus. Und Jesus ist in uns. Und durch diese enge Verbundenheit, er in mir, ich in ihm, da, oder anderes Bild, dass er mein Bräutigam ist und ich seine Braut, oder dass ich Gottes Kind bin, all diese verschiedenen Sachen, dass ich Teil bin der neuen Menschheit, weil Jesus der neue Adam ist. Lauter verschiedene Bilder, die Paulus aufnimmt. Darum brauche ich das Geschlechtsregister nicht mehr, weil ich durch Jesus Abrahams Kind bin. Und darum habe ich Anrecht auf diesen Segen. Aber hier sind die Geschlechtsregister jetzt nochmal anders wichtig. Kommen wir jetzt dazu. So allmählich. Also, er findet die Geschlechtsregister, Dies sind die Leute der Landschaft Juda, die aus der Gefangenschaft heraufgezogen sind, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, und sie wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Und jetzt folgt eine Liste, die kennen wir eigentlich schon. Das ist aus Esra 2. Und die wird hier nochmal erwähnt. Esra und Nehemia sind dasselbe Buch im Original. Die sind auf derselben Buchrolle geschrieben. Und trotzdem gibt uns Nehemia nochmal genau dasselbe. Warum? Weil es Gott wichtig ist. Er möchte, dass die Leute, die aufgebrochen sind, vor allem die als erstes aufgebrochen sind bei dieser Bewegung, dass die genannt werden. Und ich habe vor ein paar Wochen, es hat ja länger gedauert mit Nehemia, aber in Esra Kapitel 8 bin ich ein bisschen näher auf einige eingegangen, nämlich die mit Esra zurückgekehrt sind. Da sind auch gleiche Namen drin. Also von dem her gehe ich jetzt gar nicht so groß darauf ein. Das dürft ihr euch dann auch gerne nochmal anhören und alles Mögliche. Aber Gott ist es wichtig, diese Namen zu nennen. Einmal wegen der Namensbedeutung und allem dabei. Und dann aber auch, eben um zu zeigen, das sind die Leute, denen es wichtig war, zurückzukehren. Die Leute, die gesagt haben, wir wollen in das gehen, was Gott für uns vorhat. Wir wollen die Verheißung wieder einnehmen, aus der wir weggekommen sind. Wir wollen das, was Gott für uns vorgesehen hat. Das verheißene Land. Und das verheißene Land ist in der Bibel ein Bild für das Leben, das von Gottes Geist erfüllt ist. Das zeigt sich mitunter durch diese alltäglichen Sachen, wie dass Männer ihre Frauen lieben und sich die Frauen ihren Männern unterordnen. Dass die Väter ihre Kinder nicht zum Zorn reizen, dass die Kinder sich ihren Eltern unterordnen. Dass die Chefs, also die Herren, dass die Herren ihre Sklaven, also Mitarbeiter, gut behandeln und die Sklaven, also Mitarbeiter, sich auch den Herren gegenüber ordentlich verhalten. Gerade und auch da, wo beide Christen sind, dass sie nicht sagen, ach, brauche ich ja nicht mehr, sondern da bleibt die Ordnung bestehen. Und das Gebet dabei auch noch. Und dankbar sein und alles Mögliche, also das dürft ihr euch in Epheser 5 und 6 mal durchlesen, wo sich das im Alltagsleben eigentlich zeigt mit dem Heiligen Geist. Die übernatürliche Weise. Und dann aber auch all die anderen Dinge, die wir im Hinterkopf mit dem Heiligen Geist verbinden. Was wir in der Apostelgeschichte lesen zum Beispiel. Was wir dadurch lesen, dass Jesus gekommen ist. Also das sind jetzt all die Leute. Und ich lese jetzt tatsächlich diese Namen noch einmal vor. Auf ein paar gehe ich ein, aber nicht auf alle. Allein schon, weil ich heute noch fertig werden möchte und weil ich auch nicht zu all den Namen mir was aufgeschrieben habe. Wir sind jetzt in Vers 7. Und die gekommen sind mit Zerubabel, Jeschua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nachamani, Mordechai, Bishan, Misperet, Bigwai, Rechum und Baana. Dies sind die Zahl der Söhne vom Volk Israel. Ich gehe jetzt auf die allerersten Namen nochmal ein. Zerubabel, der Same oder Spross aus Babel, das ist der Davidssohn. Er ist direkter Nachkomme Davids aus der Königlinie. Und wenn es den Fluch über seinen, Großvater nicht gegeben hätte, über Jechonja, dann hätte Zerubabel Anrecht gehabt auf den Königsthron. Hat er aber nicht mehr. Nachkomme von Zerubabel ist Josef, der dann juristisch der Vater Jesu war. Und dadurch hat Jesus dann die Königsthronlinie geerbt. Aber über Maria hat er die Davidssohnschaft geerbt. Also die durch die Blutlinie, und das andere war die Davidssohnschaft, die Königslinie. Und Jeschua ist der hohe Priester, der qua Amt ein Bild ist für Jesus. Und das hatten wir auch schon manchmal. Jeschua und Zerubabel sind zusammen ein Bild für Jesus. Zerubabel nach dem Fleisch, Jeschua nach dem Geist, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und auch vom Amt Jesu her, er ist unser König, er ist unser Priester. Jetzt das nächste ist Nehemia. Einfach mal nett, wir sind hier im Buch Nehemia, also Nehemiahu. Also der Herr tröstet. Und der nächste ist Asaria, der Herr hilft. Asaria, das steckt genau das gleiche Wort drin wie in Esra. Finde ich einfach ganz nett, dass hier hinter Serubabel und Jeschua die beiden genannt werden, nachdem dieses Buch genannt ist, auch wenn es andere Leute sind. Also es wird der gleiche Name genannt, zumindest von der Wortwurzel her, aber es sind doch andere Leute. Ach Mann. So. Nee, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Gut, nee, ich hab grad was gedacht. Entschuldigung. Wirkt jetzt auf der Aufnahme komisch, aber Pech. Hättet ihr da sein müssen, um zu wissen, was ich meine. So, jetzt wird aufgezählt. Das Einzige, was sich jetzt hier unterscheidet, sind manchmal ein paar Zahlen. Da weiß ich nicht warum. Ich habe jetzt auch nicht ins Hebräische und ins Griechische geguckt, ob sich das von daher irgendwie was unterscheidet oder was rausnimmt. Das Einzige, was ich nämlich weiß, ist, dass die bei der griechischen Übersetzung manchmal versucht haben, Dinge zu korrigieren, die ihnen widersprüchlich erschienen. Und dadurch sind sie manchmal aber noch mehr in den Widerspruch geraten. Also von dem her, ich lese jetzt einfach vor und kommentiere halt zu ein paar Leuten. Und ansonsten passt's. Die Söhne Parosch 2172. Die Söhne Shephatja 372. Die Söhne Arach 652. Die Söhne Pahath Moab, nämlich die Söhne Jeschua und die Söhne Joab 2818. Die Söhne Elam 1254. Die Söhne Sakku 845. Die Söhne Sakai 760. Die Söhne Binui 648. Die Söhne Bebai 628. Die Söhne Asgad 2322. Die Söhne Adonikam 667, die Söhne Bigwai 2067, die Söhne Adin 655, die Söhne Ater, nämlich die Söhne Hiskia 98, die Söhne Haschum 328, die Söhne Bezai 324, die Söhne Harif 112, die Männer von Gibeon 95, die Männer von Bethlehem und Netopha 188, die Männer von Anathoth 128, die Männer von Bet-Asmavet 42, die Männer von Kiriat Jearim, Kephira und Beerot 743, die Männer von Rama und Geba 621, die Männer von Michmas 122, die Männer von Bethel und Ai 123, die Söhne des anderen Nebo 52, die Söhne des anderen Elam 1254, die Söhne Harim 320, die Männer von Jericho 345, die Männer von Lod, Hadid und Ono 721, die Söhne Senaa 3930. Einmal kurz, einfach nur diese Aufzählung. Wenn ihr wissen wollt, was diese Namen auf sich haben, verschiedene Empfehlungen, biblische Namen, das Buch habe ich auch schon erwähnt. Ich habe den Titel, das Buch jetzt bloß natürlich wieder nicht dabei, sonst könnte ich euch auch genau sagen, wie der heißt. Das habe ich aber zum Beispiel erwähnt, da wo ich durch die Rückkehr mit Hiskia gegangen bin. Oder wenn ihr des Englischen mächtig seid, einfach bei blueletterbible.org draufgehen und da kann man in die eine Parallelübersetzung nehmen und da kann man bei jedem Namen auch draufklicken und der übersetzt einem den Namen. Gibt auch noch mehr dazu, also von dem her, aber genau. Wenn ihr mal ähnlich in die Tiefe gehen wollt bei den Namen, wie ich es zum Beispiel bei den Mauern gemacht habe. Ich habe extra deswegen jetzt hier eine Pause gemacht, weil jetzt es an die Priester geht und die Leviten, da geht es nochmal so ein paar mehr Sachen. Vielleicht sage ich da noch etwas mehr. Also, jetzt sind wir in Vers 39. So viele Verse haben wir heute schon geschafft. Die Priester, die Söhne, die Jedaja, nämlich das Haus Jeschua 973, die Söhne Immer 1052, die Söhne Paschur 1247, die Söhne Harim 1017. Priester eben deswegen nochmal wichtig, das sind diejenigen, ohne die der Tempeldienst gar nicht funktionieren kann, deswegen mussten sie mit. Und wir sind auch Priester. Der Priester vertritt Gott vor den Menschen und die Menschen vor Gott. Da wir alle Priester sind, vertreten wir einander vor Gott und Gott voreinander. Was auch wichtig ist, allein schon, damit sich niemand zu viel rausnimmt und sagt, ich allein habe die Wahrheit gefressen mit Löffeln, sondern dass wir dann sehen können, ja, und Gott gibt auch mir die Dinge, nicht alle, sondern dass ich mich darauf verlassen muss, der andere erkennt die Dinge und dass ich von ihm lerne und mich wieder korrigieren lasse. Vers 43, die Leviten, die Söhne Jeschua, nämlich Kadmiel, Benui und Hodavia, 74. Bei den Leviten wird es jetzt gleich noch ein bisschen spezifischer, aber die Leviten, alle anderen aus dem Stamm Levi, die dann dafür zuständig waren, beim Tempel zu dienen. Auf verschiedene Arten und Weisen, anders als zur Zeit der Stiftshütte, nicht mehr die Stiftshütte durch die Gegend karren, sondern zum Beispiel singen und auch andere Sachen, hat aber jeweils die Aufgabe, die Stiftshütte, Jesus zu den Menschen zu bringen. Vers 44, die Sänger, die Söhne Asaf. Asaf ist einer von den drei wichtigen Leviten gewesen, neben Heman und Korach, also den Söhnen Korach eigentlich. Also da war dann, da habe ich gerade vergessen, da gab es einen besonderen, aber weiß ich nicht mehr. Asaf ist auf alle Fälle derjenige, der nach David die meisten Psalmen geschrieben hat. Die Psalmen, die im Tempel gesungen werden. Also ganz wichtig dafür. Deswegen die Sänger. Als Christen sollen wir singen. Selbst wenn wir es nicht schön machen. Also die Leute, die nicht schön singen können, müssen ja nicht vorne in der Gemeinde singen. Aber sie dürfen trotzdem in ihrer Reihe singen. Und wer sich sagt, ich singe aber nicht so schön und ich singe so schief, dass ich die anderen Leute rausbringe, guck, dass du so singst, dass du die anderen Leute nicht rausbringst, dass sich Gott aber trotzdem über deinen Gesang freut. Ist natürlich dann eine Herausforderung. Andererseits, wer schön singen kann, hat die Versuchung, dass er einfach nur dann singt und sagt, ach, ich singe so toll. Beide, derjenige, der schlimm singt und der, der super singt, haben die Gefährdung, dass sie sagen, meine Stimme. Der eine, meine Stimme kann Gott gar nicht Ehre machen, und die andere sagt, meine Stimme macht Gott so Ehre. Da empfehle ich übrigens auch, was ich zum Thema Vogelglaube erzählt habe. Aber das ist noch was anderes dann. Vers 45, die Torhüter. Die Söhne Shallum, die Söhne Ater, die Söhne Talmon, die Söhne Akub, die Söhne Hatita, die Söhne Shobai, insgesamt 138. Torhüter. Wer darf rein, wer darf nicht rein? Haben wir bei Jerusalem gehabt mit den 10 Toren. Beim Tempel auch nochmal, wer darf in den Tempel rein? Die Kriterien zählt Gott auf in 3. Mose 21. Vers 46, die Tempelsklaven. Sage ich direkt, die Tempelsklaven sind die Nachkommen der Gibeoniter. Das hebräische Wort ist Nephinim, nicht zu verwechseln mit Nephilim. Das wären die Riesen, die Gefallenen, die in 1. Mose 6 erwähnt werden. Die Nephinim, also die Nachkommen der Gibeoniter, diejenigen, die Josua und das Volk reingelegt haben, wobei Josua eben auch nicht auf den Herrn gehört hat, die dann aber gebraucht wurden, um für den Tempel zu dienen. Als Holz- und Wasserträger. Das Holz als Bild fürs Kreuz, das Wasser als Bild fürs Wort Gottes, die halt dann dienen sollen. Wir sollen unsere Fehler tatsächlich Gott zu Dienst machen, durch das Kreuz und durch das Wort Gottes. Also einmal, die Tempelsklaven, die Söhne Ziha, die Söhne Hasufia, die Söhne Tabaot, die Söhne Keros, die Söhne Sia, die Söhne Padon, die Söhne Levana, die Söhne Hagawa, die Söhne Shalmai, die Söhne Hanan, die Söhne Gidel, die Söhne Gachar, die Söhne Reaya, die Söhne Rezin, die Söhne Nekoda, die Söhne Gassam, die Söhne Usa, die Söhne Paseach, die Söhne Besai, die Söhne der Meuniter, die Söhne der Nefusiter, die Söhne Bakbuk, die Söhne Hakufa, die Söhne Harhu, die Söhne Batzlut, die Söhne Mechida, die Söhne Harsha, die Söhne Barkosch, die Söhne Sisera, die Söhne Temach, die Söhne Neziach, die Söhne Hatifa. Geht es noch ein bisschen mehr auf die Tempelsklaven, die nach, oder also auf andere Sklaven, die Nachkommen der Sklaven Salomos. Also das waren Sklaven, die zu Salomo gehört haben, auch aus anderen Völkern, die aber dadurch, dass sie zu Salomo gehört haben, zum Sohn Davids, die deswegen eingefügt wurden in das Gottesvolk, wie wir durch den Sohn Davids eingepfropft sind in den edlen Ölbaum, obwohl wir so unedle so unedle Äste sind. Also die das ist Vers 57 übrigens, die Nachkommen der Sklaven Salomos, die Söhne Sotai, die Söhne Soferet, die Söhne Peruda, die Söhne Jaala, die Söhne Darkon, die Söhne Gidel, die Söhne Shephatia, die Söhne Chatil, die Söhne Pochere-Zebaim, die Söhne Amon. Alle Tempelsklaven und Nachkommen der Sklaven Salomos waren 392. Also beides Sklaven, die eben aus welchen Gründen auch immer ins Volk eingepfropft wurden. Und sie zählen jetzt dazu. Das ist etwas, was Gott übrigens auch später oder von hier aus gesehen früher bei Hesekiel gesagt hat, was später einmal sein wird, dass diejenigen, die als Fremdlinge im Land leben, auf einmal zählen, als würden sie dazugehören. Und das sagt Gott einfach. So funktioniert Integration. Aber auf Gottes Weise eben. So, Vers 61. Und dies sind die Leute, die auch mit heraufzogen von Tel Melach, Tel Harscha, Keruf Adon und Immer, aber nicht angeben konnten, ob ihre Sippe und deren Nachkommen aus Israel stammten. Die Söhne Delaja, die Söhne Tobia, die Söhne Nekoda, 642. Und von den Priestern, die Söhne Habaja, die Söhne Hakoz, die Söhne Barschilai, deren Urahn eine von den Töchtern des Gileaditas Barschilai zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie für das Priestertum für untauglich erklärt. Darum, die Geschlechtsregister waren ebenso wichtig, um zu zeigen, ich gehöre dazu. Haben wir vor allem bemerkt beim Tempelbau, nee, wir lassen die nicht mitbauen, die nicht komplett zum Volk dazugehören. Zumindest nicht bei den Samaritern, weil die auch noch, also die haben sich anderen Sachen hingegeben. Ich bin nicht sicher, ob die Leute, die jetzt hier aufgezählt wurden, nicht vielleicht doch mitbauen durften beim Tempel, aber es ist eben noch was anderes. Darum ist es eben wichtig. Für uns nicht wichtig, weil wir direkt von Jesus kommen. Also von dem her nicht wichtig, weil wir direkt zu ihm gehören. Einmal noch ganz nett mit dem Gileaditer Barschilai, das ist derjenige, der hat sich zu David gestellt, als David umgekommen war. Und anscheinend, ich habe es jetzt nicht komplett nachgelesen, also Barschilai war so wichtig, dass seine Töchter quasi den Namen weitergetragen haben. Vielleicht ist es so, dass es Erbtöchter waren, also dass Barschilai gar keine Söhne hatte, das weiß ich einfach gerade nicht mehr. Hätte ich vorher nachgucken können, tut mir leid, guckt selber nach. Andererseits, er war so wichtig, dass dieser Gileaditer, der halt zwar schon noch aus dem Volk war, aber so weiter, der hat die Frau, der hat die Tochter Barschilais geheiratet und ist dadurch mit reingekommen. Jetzt ist eben das, was in Vers 64 nochmal war. Diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Das ist eben gerade besonders beim Priestertum ganz wichtig. Es dürfen nur die Nachkommen Aarons sein. Im Tempel in Jerusalem. Bei uns ist es, wir kommen von unserem Hohenpriester, von Jesus, der neue Adam ist. Wir sind aus Jesus gekommen und darum sind wir alle Priester. Mit unterschiedlichen Aufgaben und so weiter, aber wir sind als Priester da. Wir müssen halt vor Gott nur nachweisen, dass wir zu Jesus gehören. Vers 65. Und der Statthalter gebot ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis ein Priester für die Heiligen Lose Licht und Recht aufstände. Das ist tatsächlich alles Wiederholung aus dem ersten, aus dem zweiten Kapitel im Buch Esra, aber ich wiederhole es hier trotzdem, deswegen nochmal, eben weil es hier steht. Der Statthalter, das ist in dem Fall nicht Nehemia, sondern der Statthalter von damals, also Zerubabel, hat gesagt, ihr esst nicht vom Hochheiligen. Was ist das Hochheilige? Die Priester hatten das Vorrecht, im Tempel essen zu können. Und zwar, es gab die Schaubrote im Tempel. Die einzigen, die von den Schaubroten gegessen haben, obwohl sie es dann eigentlich doch nicht durften, waren David und seine Soldaten, als sie vor Saul flohen. Aber ansonsten hat nur der Priester davon gegessen. Während seines Dienstes im Tempel durfte er davon essen. Denn der Dienst war ein bisschen länger und das war tatsächlich, ja, darf er nehmen. Und dann gab es auch noch bei den Opfern. Der Priester hat immer das Beste vom Opfer bekommen. Und alle, die zur Priesterfamilie gehörten, haben davon essen dürfen. Die einzigen, die von Aaron abstammten und nicht mehr davon essen durften, waren, das klingt unfair, aber so hat es Gott geregelt, waren Töchter von Priestern, die einen Nicht-Priester geheiratet haben. Die durften nicht mehr davon essen. Warum? Weil die Frau nicht mehr zu ihrem Vater gehört, sondern zu ihrem Ehemann. Klingt für uns total rückständig, aber wenn wir uns das mal biblisch ansehen, unser Vater ist original gewissermaßen der Teufel. Also, oder er ist Adam. Wir gehören aber jetzt durch die Wiedergeburt, dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind, dadurch, dass wir getauft wurden, dadurch gehören wir jetzt zu Jesus. Beziehungsweise, also dadurch haben wir Gott zum Vater. Das andere, wir kommen vom Teufel her, aber Jesus hat uns zur Braut genommen. Und weil er uns zur Braut genommen hat, sind wir jetzt sein. Und darum zählt das andere nicht mehr. Und jetzt darf ich mitessen von dem, was er mir gibt. Deswegen ist das Abendmahl so wichtig. Deswegen, ich feiere das, wie ihr seht, immer wieder gern. Ganz toll, ganz wichtig, das Abendmahl. Ganz schön ist es, am Ende des Hebräerbriefes heißt es, wir haben, Moment, das schlage ich jetzt nochmal auf, das finde ich ganz nett. Weil das ist so schön formuliert dort. So, Hebräerbrief, schön weit hinten. Noch weiter hinten. Blätter, Blätter, raschel, raschel. So. Da heißt es nämlich, es geht darum, dass die Leute sich aufmachen sollen aus der Stadt, also aus Jerusalem eigentlich, aus der Gemeinschaft der Juden, die nichts mit Jesus zu tun haben, weil Jesus eben draußen vor der Stadt gelitten hat. Und dann heißt es, wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Also da gab es ja den Tempel schon, aber trotzdem wird da der Tempel als die Stiftshütte bezeichnet. Und wir haben einen Altar, von dem die Priester nicht essen dürfen. Wir sind ein noch exklusiverer Club. Obwohl, also natürlich da, der Hebräerbrief hat Paulus an die Judenchristen geschrieben, also eigentlich aus dem Volk Israel, aber dazu gehöre ich als Heidenchrist auch. Ich habe Anrecht, von dem Altar zu essen, von dem selbst die Priester im Tempel nichts dürfen. Das ist so genial. Also, was denen jetzt hier wegen ihres Geschlechtsregisters oder wegen des fehlenden Geschlechtsregisters versagt wurde, das haben wir jetzt auf eine neue Weise nochmal ganz anders. Und es soll ein Priester aufstehen für die Heiligen Lose Licht und Recht. Der hohe Priester bis zum Exil hatte die Lose Licht und Recht oder Urim und Thummim, mit denen er ganz klar Gott befragen konnte. Die gab es aber nicht. Und die gibt es bis heute nicht. Man geht davon aus, dass Jesus das wieder ins rechte Lot bringt. Das heißt, die Nachkommen dieser Leute, Gott kennt sie immer noch und sagt, ihr habt damals dazugehört und ihr seid oder ihr seid nicht. Vers 66, die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen ihre Sklaven und Sklavinnen. Interessant, da wird mal gegendert. Also, tatsächlich ist es da wichtig. Sonst hätte Gott einfach bloß Sklaven gesagt, weil das ist generisches Maskulinum. Dazu 245 Sänger und Sängerinnen haben wir wieder. Und sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere, 435 Kamele, 6.720 Esel. Also, so viel aus dem Volk. Nochmal interessant, sie haben sich schon im Exil vermehrt. Sie haben das befolgt, was Gott in Jeremia 29 gesagt hat, werdet bitte nicht weniger. Denn die Leute, die ins Exil geführt waren, waren nur gerade mal 7.000 Leute. Im Vergleich zu über 70.000 Kriegsmänner. Nein, Entschuldigung, über 70.000 allein im Stamm Juda, so, und dann 600.000 Mann im Kriegsvolk. Das Volk ist richtig zusammengeschrumpft. Das ist ein Teil dieses Fluches, den Gott seinem Volk sagt. Und jetzt aber haben sie sich im Exil wieder vermehrt. Und die Sklaven haben sich auch vermehrt. Also auch die sind nicht weniger geworden. Nutze ich die Zeit im Exil, also die Zeit, wo ich nicht bei Gott bin, also wo ich nicht in dem vollen Potenzial drinstecke, das Gott mir gegeben hat, um geistlich zu wachsen, oder nutze ich es nicht? Das ist jetzt die Herausforderung. Mehr sage ich auch nicht dazu. Das nächste, nö. Die nächsten Verse mache ich beim nächsten Mal und dann passt's. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns zurückführst. Immer und immer wieder. Und dass du sagst, ich will, dass die Leute, die zurückkehren, dass die auch wirklich bedacht werden. Hilf du uns, dass wir das wertschätzen bei diesen Leuten, damit es auch andere Leute bei uns wertschätzen, weil du es wertschätzt. Und dass wir das mehr und mehr erleben dürfen in unserem Leben, dass wir wieder zurückkommen und dass wir den Raum, den weiten Raum, den du vor uns hast, dass wir den wieder ganz ausfüllen. In deinem heiligen Namen. Amen.